Ja, ihr Lieben, ich bin heute Morgen irgendwie erinnert worden an die zwei Psalmen, die aufeinander folgen, nämlich dem Psalm 36 und dem Psalm 37. Und mit Gottes Hilfe wollen wir versuchen, einfach auch einige Dinge daraus zu entnehmen, die uns selber auch eine Auferbauung sein können, eine Glaubensstärkung, eine Hilfe. Wir können die Psalmen nicht ganz auslegen, trotzdem wollen wir versuchen, auch diese Bezüge, die jetzt auch aus dem alttestamentlichen Zusammenhang da sind, auch ein Stück mit einzubeziehen. Vielleicht lesen wir einfach mal den Psalm 36 miteinander. Dem Vorsänger von David, dem Knecht des Herrn. Ein Urteil über die Abtrünnigkeit des Gottlosen kommt aus der Tiefe meines Herzens. Die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen. Denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Missetat zu vollbringen, zu hassen. Die Worte seines Mundes sind Lug und Trug. Er hat aufgehört, verständig zu sein und Gutes zu tun. Auf seinem Lager brütet er Bosheit aus. Er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Ja, also hier wird angefangen damit, dass David auch sich bewusst ist, dass im Volk Gottes auch Gottlose am Wirken sind. Und dieses Wort Gottlose oder Frevler, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja ein Wort, das eigentlich seinen Bezug nur hat, eigentlich vom Volk Gottes her. Also im Psalm 50, denke ich, ist es, wo es heißt, der Gottlose, er zählt die Worte des Herrn, er zählt sie auf, aber er verwirft sie in seinem Herzen. Das heißt, es ist also durchaus jemand, der christlich ist, wenn man das mal überträgt, aber nicht wiedergeboren. Der religiös ist, der die Worte des Herrn in seinem Mund führt, der aber nicht wirklich ein Kind Gottes ist, sondern was er tut, ist Frevel. Das heißt, er sündigt bewusst, er lebt in Gesetzlosigkeit, in Missachtung der Majestät Gottes. Und diese Gottlosen, die gibt es auch im Neuen Testament, wenn wir denken an die Warnung vor falschen Lehrern, falschen Aposteln, falschen Propheten. Und immer wieder finden wir in den Psalmen dieses Thema, der Gegensatz von den Frevlern und den Gottesfürchtigen, von den echten Gläubigen und denen, die sozusagen nur in einer äußeren Beziehung zum Volk Gottes stehen und in Wahrheit letztlich gegen den Herrn freveln. Ja, wir sehen solche Gottlosen ganz sicher auch im Zusammenhang mit dem Alten Testament. Ja, der eigene Sohn des Königs David, Absalom, war so ein Gottloser, ja, der genau um alles wusste und der bewusst gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, gegen David und diese Verheißungen Gottes gehandelt hat. Und das finden wir eben auch im Neuen Testament, etwa unter den liberalen Theologen, unter denen, die eben Zerstörung und Verführung anrichten. Und das ist etwas, der innerste Kern ist, die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen. Also Gottesfurcht ist etwas, was eigentlich unser geistliches Leben unterscheiden sollte von denen, die nur äußerlich Christen sind. Dass wir wissen um den lebendigen, heiligen Gott, dass wir ihn ehren, dass wir ihn lieben, dass wir aber auch wissen von seiner Heiligkeit. Und der Gottesfürchtige wird sich von der Sünde fernhalten. Und das ist jetzt der Gegensatz, den wir in Vers 6 finden. Der Gottesfürchtige kann sich an der Gnade Gottes erfreuen. Diese Gnade gilt nicht für den, der nur das Wort Gottes im Mund führt und in Wirklichkeit gegen Gott handelt. Aber der, der sich dem Herrn anvertraut hat, und das ist jetzt dieser Gegensatz von Vers 6, der kann sich an der Gnade Gottes erfreuen. Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes, deine Gerichte sind wie die große Flut. Du, o Herr, rettest Menschen und Tiere. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Erweise deine Gnade auch weiterhin denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtigen Herzen sind. Lass den Fuß der Hochmütigen mich nicht erreichen und die Hand der Gottlosen mich nicht vertreiben. Dort sind die Übeltäter gefallen, sie wurden niedergestoßen und konnten nicht mehr aufstehen. Also ich denke, das passt ganz gut in die Rebellion Absaloms, das ist ja im Psalm Davids, ja, wo eben genau das geschehen ist und wo letztlich dieser Aufstand gegen den Herrn gescheitert ist. Und mitten in der Bedrängnis, wir müssen uns daran erinnern, dass ganz, wenn wir diesen Bezug mal annehmen, dass der König David da arg bedrängt war, dass er um sein Leben fürchten musste und auch, ja, dass das ganze Werk seines Lebens, dieses Königtum, das er aufgebaut hat, die Gottesfurcht, die Gottesverehrung im Volk, was er als ein guter Führer aufgebaut hatte, das alles war ja auf das Äußerste gefährdet. Und mitten in dieser Bedrängnis sagt er: Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel, deine Treue bis zu den Wolken. Also das ist etwas Wunderbares bei dem König David und da können wir als Kinder Gottes, denke ich, daraus lernen, dass er mitten in schwierigen und ausweglos erscheinenden Situationen den unverstellten Blick auf die Größe und Gnade Gottes hat. Ich weiß nicht, wie das bei uns ist. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, ist es oft so, dass die Liebe und Gnade Gottes uns verdunkelt wird. Dass wir irgendwie das Gefühl haben, jetzt ist Gott gegen mich, jetzt werde ich in die Pfanne gehauen, jetzt geht es mir schlecht. Und das ist immer die Gefahr, dass wir mehr auf die Umstände achten, als auf den Herrn, der ja unsichtbar ist und der trotzdem so real in unserem Leben gegenwärtig ist. Und David konnte durch den Geist Gottes immer wieder aufblicken zu dem Herrn. Und er hat erkannt, mitten in den Schwierigkeiten ist die Gnade Gottes da. Sie ist über mir, sie ist bei mir. Und diese Gnade reicht bis zum Himmel. Dorthin reichen die Anschläge irgendwelcher Menschen nicht. Der Mensch kann nur etwas tun unter dem Himmel auf der Erde. Ja? Was kann ein irdischer Mensch dem tun, der mit dem Herrn Jesus im Himmel verbunden ist? Eigentlich gar nichts. Ja. Und trotzdem haben wir manchmal Angst und Sorge und trotzdem sind wir manchmal bedrängt und sehen nicht mehr die Güte Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch lernen von diesen Bedrängnispsalmen, von diesen Psalmen, in denen eine große Spannung sichtbar wird. Aber auf der anderen Seite sehen wir hier, der König David konnte in seiner Not in dem Herrn ruhen. Wir durften das eigentlich noch viel mehr tun, denn wir wissen noch mehr von dem Herrn Jesus, wir wissen mehr von diesem vollkommenen Erlösungswerk des Herrn, dass er unsere Schuld und Sünde getilgt hat, dass er alles für uns getan hat, sodass wir wirklich in unserem Herzen zur Ruhe kommen dürfen, dass Ängste und Sorgen weichen dürfen, wenn wir an den Herrn Jesus gedenken, der unser guter Hirte ist. Und trotzdem, denke ich, brauchen auch wir immer wieder diesen Trost, den wir auch in den Psalmen so oft finden, wo David sich einfach mitten in den schwierigsten menschlichen Situationen daran erinnert, wer der Herr ist. Er hatte noch nicht dasselbe umfassende Licht von der Gnade des Herrn, das wir haben. Wir wissen viel mehr darüber. Aber Wissen alleine hilft uns auch nichts. Ja? Wir müssen das Leben, wir müssen das auch in der jeweiligen Situation für uns annehmen. Und deswegen dürfen auch wir wissen, Herr Jesus, deine Gnade reicht bis zum Himmel. Sie ist unendlich groß. Sie ist viel größer als die Anschläge des Satans oder die Feindseligkeiten der Menschen. Sie ist größer als widrige Umstände. Sie kann alles zum Guten wenden. Das hat letztlich auch der König David in seiner Bedrängnis erfahren. Aber erstmal hat er das im Glauben ausgesprochen und festgehalten, als er die Rettung noch nicht gesehen hat. Und das ist ja auch das, was für uns die Herausforderung ist. Auf der einen Seite sagt er auch, deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes, deine Gerichte sind wie die große Flut. Wenn wir also Unrecht erleiden, wenn uns Böses getan wird, dann ist es so wichtig, dass wir nicht in Groll und auch nicht in Panik verfallen. Wir lesen es von dem Herrn Jesus, er übergab es dem, der gerecht richtet. Gott wird dafür sorgen, dass das Böse irgendwann mal gerichtet wird. Aber das ist nicht meine Sache. Ich soll mich nicht ereifern und ärgern, da kommen wir nachher auch noch drauf, sondern ich darf es Gott überlassen und dann kann ich, auch wenn ich ungerecht behandelt werde, ganz im Frieden sein. und immer noch die Gnade Gottes rühmen. Wisst ihr, das ist eine Gefahr. Wenn wir nämlich anfangen, uns zu ärgern und rebellisch zu werden und mürrisch und Vergeltung zu sinnen, wenn uns Böses getan wird, was passiert dann mit der Gnade Gottes? Haben wir die noch vor Augen? Ich fürchte, nein. Ja, in den Wolken unseres eigenen Zornes wird uns die Gnade Gottes verhüllt. Und das gilt übrigens auch für krankhafte Sorgengedanken, für Gedanken, die letztlich Gott ausschließen, dass dann einfach die Gnade Gottes uns verhüllt wird. Nicht, dass sie nicht da wäre. Natürlich ist sie immer noch da. So wie die Sonne immer noch scheint, wenn da sich eine dicke Wolke drüber schiebt. Ja? Die Gnade Gottes ist für die Gläubigen da, ob sie sie spüren und fühlen oder nicht. Aber die Gefahr ist manchmal, dass wir selber zulassen, dass uns die Gnade Gottes verdunkelt wird. Also David hat gelernt, es dem zu überlassen, der gerecht richtet. Und er wusste, Gott kommt schon zu seinem Ziel, auch mit denen, die vielleicht gegen ihn aufstehen. Aber ich darf Stille halten, ich darf ruhig sein, ich darf auf Gott vertrauen. Er bewahrt und rettet Menschen und Tiere aus mancherlei Not. Das ist, denke ich, eine ganz allgemeine Sache, so wie eben auch gesagt wird, dass Gott auch die Tiere und die Menschen ernährt, dass er insgesamt gütig ist zu allen seinen Geschöpfen. Aber dann in Vers 8, das finde ich so schön. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Ja, David konnte darüber staunen und mit Recht. Ja, gerade weil Gott heilig und gerecht ist, ja, können wir, wenn wir noch in unseren Sünden sind, gar nicht dran denken, dass wir Zuflucht und Geborgenheit bei Gott hätten. Natürlich nicht, der Sünder hat sie nicht. Er ist noch in einem Zustand der Rebellion und Auflehnung gegen diesen gütigen, gnädigen Gott. Und das bedeutet, dass er auch noch unter dem Gericht ist. Und eigentlich hätte niemand es verdient, unter dem Schatten der heiligen Flügel Gottes Zuflucht zu finden. Ja? Wir alle haben ja letztlich gegen Gott uns aufgelehnt und gegen Gott böse Taten begangen, gesündigt. Und es ist eine wunderbare Sache, dass Gott solchen, die eigentlich gegen ihn gesündigt haben und die eigentlich nichts von ihm wissen wollten, Zuflucht bei sich gewährt. Völlige Vergebung der Schuld, Begnadigung, seine Liebe und Güte. Und das ist etwas Wunderbares, wie gesagt, wenn man bedrängt ist, ist doch herrlich, wenn man Zuflucht finden kann unter dem Schatten der Flügel. Man kann da vielleicht dran denken, ja, an ein Adlerjunges, das vielleicht auch noch ganz schutzlos und hilflos im Nest ist und vielleicht auch von einem großen Bussard geraubt und ermordet werden kann. Und wenn dann die Vater- oder Mutteradler kommt und breitet die Flügel drüber, das ist ja so eine Instinkthandlung der erwachsenen Vögel, wenn sie ihre Kinder schützen wollen. Das machen ja auch die Hühner zum Beispiel, ja, dass sie einfach die Flügel breiten und die Küken rennen ganz schnell darunter. Und dort sind sie geschützt, ja, weil diese Flügel stark sind. Und wie viel mehr gilt es für den Schutz Gottes, der allmächtig ist, dem alles möglich ist. Wenn wir unter diesen Flügeln Zuflucht finden, dann kann überhaupt gar nichts Böses an uns rein. Und das ist dieses wunderbare Bild. Gott will uns Zuflucht bei sich selber gewähren. Aber das ist nur möglich, wenn wir neutestamentlich dran denken, und das haben wir ja in der ersten Stunde heute auch wieder betrachtet, weil einer unsere Schuld weggenommen hat, weil einer dafür gesorgt hat, dass wir bei Gott Annahme finden, und das ist der Herr Jesus. Er musste diesen Zorn Gottes, der eigentlich uns hätte treffen müssen, selber tragen und sühnen mit seinem Blut. Und deswegen konnte David Zuflucht finden unter den Flügeln Gottes. David war ein Sünder. Das wissen wir, die Bibel verschweigt uns da nichts. Er hatte sogar eine schreckliche Sünde begangen, ja, Mord und Ehebruch in einem. Er hätte von den Flügeln Gottes überhaupt nicht träumen können eigentlich. Wie kam es, dass David Vergebung erlangt hat und begnadigt wurde und von der Gnade Gottes rühmen kann? Nur durch den Herrn Jesus. Nur durch das, was sein Sohn dem Fleisch nach, der Messias, viel, viel später getan hat. Ja, und das dürfen wir auch wissen, dass alle Gnade, die Gott geübt hat, von Adam her, der ja auch übertreten hat und nicht sterben musste, sondern Gnade gefunden hat, weiterleben durfte, bis zu uns heute, alle Gnade hat ihre Wurzel in dem Herrn Jesus und seinem Opfer am Kreuz auf Golgatha. Ohne das Blut Jesu Christi könnte kein Sünder etwas sagen über die Gnade Gottes. Aber weil der Herr Jesus alles weggenommen hat, was an Schuld und Bösem auf unserem Leben liegt, weil er für uns gesühnt hat, deswegen können wir die Gnade Gottes sogar rühmen. Wir dürfen eine feste Zuversicht haben, wenn wir uns daran erinnern, wie das der Apostel Paulus ausdrückt im Römer 5. Da wollen wir vielleicht gerade noch mal uns drauf besinnen. Da sagt er, nachdem er deutlich auch die Heiligkeit und das Gericht Gottes über jeden Menschen gelehrt hat im Römerbrief am Anfang, sagt er im 5. Kapitel, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ja, wie kommt der Apostel Paulus dazu, sich so zu rühmen? Er war auch ein Sünder. Ja, ihm war seine Sünde, die er sogar gegen die Gläubigen in der Gemeinde begangen hatte, auch immer noch gegenwärtig, auch bis ins hohe Alter, wenn wir an den 2. Timotheusbrief denken. Er hat immer daran denken müssen, dass er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Und trotzdem kann er sagen, ich rühme mich der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, warum? Weil er einfach wusste, wie groß und herrlich der Herr Jesus ist. Weil er wusste, dieses Opfer des Herrn Jesus tilgt die schlimmsten Sünden. Und das ist ja das, was unser Fleisch und der Teufel uns immer wieder einreden will. Ja, aber die Sünde, die kann dir nicht vergeben werden. Da wird das nicht ausreichen, was Jesus Christus getan hat. Und das ist natürlich eine Lüge. Ja? Denn der Herr Jesus hat alles getilgt. Die Schuld eines David, die groß und schwer war, und die Schuld von dir und mir, sofern wir an ihn glauben, dürfen wir wissen, er hat alles weggenommen, was uns von Gott trennt. Und dann dürfen wir auch mit David sagen, wie köstlich, wie kostbar, wie wertvoll ist deine Gnade, oh Gott. Wisst ihr, dem Selbstgerechten, dem, der noch gar nicht gemerkt hat, dass er ein Sünder ist und verloren ist, dem ist die Gnade leider nicht kostbar. Der sagt, naja, Gott hat ja die Verpflichtung, mich zu retten, oder? Das ist doch klar, dass Gott Gnade schenkt. Das muss er doch. Ja, dann merkt man, so ein Mensch hat Gott überhaupt noch nicht erkannt. Er hat überhaupt noch nicht verstanden, dass wir überhaupt keine Rechte vor Gott haben und dass wir von der Gerechtigkeit her gesehen, müsste uns Gott richten. Denn er kann keine Sünde im Universum ungestraft lassen, sonst wäre er nicht der gerechte Allherrscher. Und deswegen ist es so wunderbar, dass Gott bereit ist, alle unsere Schuld und Sünde völlig zu tilgen und wegzutun und uns ganz anzunehmen, wenn wir durch den Herrn Jesus zu ihm kommen. Die Gnade ist für solche, die wissen, sie sind verurteilte Sünder. Und dann kann diese Gnade auch wirklich in unserem Leben wirksam werden. Wir dürfen geborgen sein bei dem allmächtigen Gott. Der Apostel Paulus kann in Römer 8 sagen, ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein? Engel, selbst der Satan, der Fürst der bösen Engel, der Verkläger, kann er was gegen uns haben? Wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, niemals. Vielleicht lesen wir auch das aus dem Römerbrief nochmal. diese Heilszuversicht, die da der Apostel Paulus in einem triumphierenden Ton bezeugt. Ab Vers 31 Römer 8, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Ja, das ist neutestamentlich der Grund unserer Zuversicht, unserer Hoffnung, unserer Gewissheit, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist, für mich ganz persönlich, für meine ganze Schuld, dass er sie völlig weggenommen hat und dass Gott jetzt als Vater in unwandelbarer Liebe und Güte für mich ist. Deswegen, ich habe Zuflucht gefunden unter dem Schatten allmächtiger Flügel. Psalm 91, ja. Zuflucht unter dem Schatten des Allmächtigen. Das ist eine ganz ähnliche Stelle. Dann geht es weiter. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Ja, also damals war es so, dass eben der Fromme, der Gottesfürchtige, ein großes Verlangen hatte, eine Sehnsucht nach dem Haus Gottes, nach dem Tempel, wo der Herr gegenwärtig war und wo er angebetet wurde. Und David zeigt es auch in anderen Psalmen immer wieder, dass er dieses Verlangen hatte, zu dem Haus Gottes zu kommen. Nun, neutestamentlich gesehen gibt es da zwei Anwendungen. Auf der einen Seite wissen wir, das eigentliche Heiligtum Gottes, wo er gegenwärtig ist, das ist im Himmel. Und wir als Kinder Gottes durch den Herrn Jesus, wir sind ja eines Geistes mit ihm. Der Geist Gottes wohnt in uns. Wir dürfen im Geist in dieses himmlische Heiligtum eintreten, wo Ströme der Wonne und ja die Gemeinschaft des Heiligen Geistes da uns stärkt und erquickt und wo wir Gemeinschaft haben dürfen in dem himmlischen Tempel. Aber wir können auch daran denken, dass natürlich ein Gegenbild des Hauses im Alten Testament auch die Gemeinde ist. Die Gemeinde der Erlösten hier, die Gemeinde mit all ihrer Schwachheit und ihren Fehlern und Unvollkommenheiten der einzelnen Heiligen, ist trotzdem eine herrliche Sache, weil der herrliche Herr in unserer Mitte ist und wirkt. Ja? Wenn wir in der Gemeinde auf die Fehler von den anderen, unseren Mitgeschwistern sehen, unsere eigenen gucken wir ja meistens nicht an, sondern wir gucken mehr die der anderen an, dann können wir sagen, also in die Gemeinde gehe ich nicht so gerne, ja, das muss ich mich manchmal überwinden. Aber dann haben wir vielleicht es noch nicht ganz verstanden, dass in jeder wirklich echten Gemeinde, die nach dem Wort des Herrn zu leben versucht, in aller Schwachheit, dass da der Herr Jesus selber gegenwärtig ist. Und die reichen Güter deines Hauses, das sind die Segnungen, die wir auch erfahren, wenn wir in einem ganz einfältigen Glauben in die Versammlungen gehen und vom Herrn Segen erwarten. Nicht sagen, na, was wird der Bruder wieder Komisches predigen. Ja, das kann man natürlich auch machen. Man kann immer die menschliche Seite sehen. Ja? Und dann beraubt man sich der Segnungen. Wenn ich aber in einfältigem Herzen sage, Herr Jesus, segne dein Wort, wer auch immer es heute verkündigt, und lass mich auch ein Segen, eine Stärkung, eine Erquickung davon haben. Ich glaube nicht, dass der Herr Jesus auch nur eine einzige Seele ungespeist lässt, die so etwas von ihm erbittet. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, aber ich glaube es nicht. Ja? Und es ist wunderbar, dass der Herr Jesus gegenwärtig ist und wirkt, trotz all unserer Fehler und Mängel, deren wir uns sicher bewusst sind. Aber das können wir schon sehen, dort, wo wir die Gemeinschaft der Heiligen in der richtigen Herzenseinstellung suchen, da will er uns segnen und beschenken mit den reichen Gütern seines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Also bei dem Herrn ist Freude. Das ist etwas, was uns oftmals entgeht, wenn wir uns eben von unserem Fleisch in den Ärger und den Frust und die fleischlichen Handhabungen dieses äußeren Lebens ziehen lassen. Und das tun wir leider viel zu oft. Wir könnten eigentlich beständig eine herrliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im Himmel haben. Weil wir sind ein Geist mit ihm, 1. Korinther 6. Ja? Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, Kolosser 3. Wir sind nicht nur auferweckt mit Christus, sondern auch versetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Das heißt, wir könnten mit unserem Herzen im Himmel sein, auch wenn wir auf der Erde die größten Schwierigkeiten haben. Aber leider ist es oft so, dass wir uns selber von unserem Herzen her so runterziehen lassen auf die irdische Ebene, dass wir diese Ströme der Wonne so nicht erleben. Aber das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Zu deiner Rechten ist Freude und Wonne in Fülle, heißt es mal an einer Stelle in dem Psalm. Und wenn das der König David schon und die alttestamentlichen Heiligen so sehen und so erleben könnten, dann ist es für uns erst recht so. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Ja, das können wir dem Herrn Jesus sagen. Ja, wir haben mehr Licht über diese Dinge, diese himmlischen Dinge, als es der David noch hatte. Bei dem Herrn Jesus ist die Quelle des Lebens. Er hat gesagt, ich bin das Leben. So einfach, so herausfordernd. Ja? Also wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, dann haben wir überströmendes Siegesleben, Auferstehungsleben. Der Sieg bekommt über die Sünde, über Enttäuschungen, über Leid, über Schmerzen, über alle Schwierigkeiten, die in diesem Leben auf uns einströmen. Die strömen ein, gar keine Frage. Gott lässt es zu, das gehört dazu, zu unserem Christsein. Aber bei dem Herrn Jesus ist die Quelle des Lebens. Und diese Quelle quillt beständig. Nichts kann uns eigentlich von diesem Quell trennen und abschneiden. Wir selber sind oft ein Punkt, wo wir sozusagen nur ein Rinnsal davon genießen können und verspüren. Aber die Quelle quillt in Fülle, beständig, immer, für jeden, der ein Kind Gottes ist. Ja, das dürfen wir wissen. In deinem Licht schauen wir das Licht. Ja, das können wir natürlich unterschiedlich sehen. Ich würde einfach mal sagen, der Herr Jesus ist ja das Licht der Welt und dieses gewaltige, geheimnisvolle, ewige Licht, in dem der Vater, in dem der ewige, allein wahre Gott wohnt, das können wir eigentlich nur schauen, indem wir auf den Herrn Jesus schauen. So würde ich es jetzt mal auslegen. Kann man vielleicht auch anders sehen. Aber der Herr Jesus ist das Licht, das uns den ewigen Gott geoffenbart hat, als den Vater. Hier auf der Erde hat er das geoffenbart. Und wenn wir den Herrn Jesus im Geist ansehen, dann können wir auch den Vater und seine Herrlichkeit sehen. Etwas, was sonst eben dem sterblichen Menschen unmöglich ist, direkt zu schauen. Aber in dem Herrn Jesus haben wir eben das göttliche Licht. Und das ist etwas Wunderbares. Wenn wir uns also mit dem Herrn beschäftigen und mit ihm Gemeinschaft haben, dann strömt uns dieses Licht zu und dann sehen wir die Dinge in einem anderen Licht. So sagt man das ja auch. Ne? Wir können immer die Dinge ganz unterschiedlich sehen. Wir sehen manchmal eben die Dinge menschlich, Berge von Schwierigkeiten, Menschen, die uns Mühe machen, dieses, jenes, Unsicherheit, Arbeitslosigkeit droht, Ärger im Beruf. Oder wir können die Dinge aus göttlicher Sicht sehen. Und dann sehen wir, Gott hat manches zugelassen. Manches brauche ich vielleicht auch, damit ich zurechtkomme und bestimmte Dinge erkenne. Ich bin in der väterlichen Erziehung meines Gottes. Aber Gott meint es immer gut damit. Und wenn ich die Dinge im Licht Gottes sehe, dann werde ich getröstet, dann bin ich zuversichtlich, dann weiß ich, der Herr hat alles in seiner Hand und er führt es zu einem guten Ziel hinaus. Das können wir nicht. Wir haben es gar nicht in der Hand. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir haben selbst unsere Pläne für morgen nicht in der Hand. Das erinnert uns ja der Jakobus dran. Was sagst du nächstes Jahr, will ich dieses oder jenes tun? Ja? So Gott will und wir leben. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es auch etwas Wunderbares, wenn wir wissen, also ganz ehrlich, wenn ich meine Pläne selber machen müsste, dann würde ich immer Sorge haben, ich fahre gleich gegen die nächste Wand. Ja? Aber wenn ich weiß, Gott macht die Pläne für mich und ich darf mich ihm ergeben, dann weiß ich trotz aller Schwierigkeiten, es wird gut ausgehen. Gott wird nie ein Lebensschiff auf ein Riff fahren und versenken. Wir tun das manchmal, ja, wenn wir im Eigenwillen handeln, aber Gott nie. Er ist der vollkommene Steuermann und deswegen, wenn wir die Dinge im Licht Gottes sehen, wissen wir, so wie Gott es führt, ist es gut und es hat alles seinen Sinn und alles muss dazu beitragen, dass am Ende Gott verherrlicht wird. Und dann haben wir einen Glaubensstandpunkt, der uns unglaublich Trost und Hilfe geben kann in unserem Leben, in unseren Schwierigkeiten. Nun betet der David, erweise deine Gnade auch weiterhin denen, die dich kennen und deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtigen Herzen sind. Lass den Fuß der Hochmütigen mich nicht erreichen und so weiter. Also er darf einfach dem Herrn seine Situation anvertrauen und darf wissen, dass der Herr es gut machen wird auch in seinem Leben. Und vielleicht lesen wir einfach auch noch ein paar Verse aus Psalm 37, wo es weitergeht, wo eigentlich genau dieselbe Thematik behandelt wird. Ich denke, die beiden Psalmen sind recht eng beieinander. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, das war sicher auch der Punkt, an dem David immer wieder stand, auch in dieser Bedrängnis mit Absalom. Ja, was soll ich jetzt machen? Was ist der richtige Weg? Was ist der Wille Gottes? Ich habe es vorher schon gesagt, wenn wir uns über die Bösen erzürnen und uns ereifern über die Übeltäter, dann kommt uns die Gnade Gottes aus dem Blick und wir kommen ganz sicher irgendwo in eine falsche Richtung. Ja? Da wird Gott dafür sorgen. Du sollst dich ausrichten auf den Herrn Jesus. So können wir das neutestamentlich sagen. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Auch deinen Feinden. Auch denen, die, mit denen du Mühe hast. Gerade denen. Das ist auch herausfordernd. Ist nicht so ganz einfach. Aber das sagt uns die Bibel im Alten und im Neuen Testament. Wir dürfen auf den Herrn vertrauen. Wohne im Land und übe Treue. Ja, manchmal sind wir geneigt, sozusagen aus schwierigen Situationen zu fliehen. Dann wandern wir aus, so wie einst ja, der Ehemann von der Ruth und von der Naemi ausgewandert ist in ein anderes Land, in ein heidnisches Land aus Mangel an Brot im Land Israel. Und ich denke, das war falsch. Ja? Es war auch falsch, dass der Abraham weggegangen ist nach Ägypten, als in Kanaan Hungersnot war. Ja, und da können wir vielleicht auch was draus lernen. Bleib einfach in dem Platz, wo der Herr dich hingestellt hat und übe Treue. Halt dich an den Herrn. Tu seinen Willen. Harre aus und lass dich nicht verleiten, hierhin zu rennen, dorthin zu rennen, zu fliehen, dir bessere Umstände zu verschaffen. Der Abraham hat von seinem Verstand her gesagt, ja, in Ägypten, da ist immer Brot. Ja, da ist der Nil, der braucht es keinen Regen und warum soll ich nicht nach Ägypten gehen, wenn es in Kanaan Hungersnot gibt? Ja? Ja, deswegen, weil Gott gesagt hat, ich will dich in dem Land segnen, nicht in Ägypten, sondern in Kanaan. Ja? Und ich glaube, dass es immer gut ist, dass wir einfach an dem Platz bleiben, wo Gott uns hingestellt hat und nicht versuchen, irgendwelche menschlichen Auswege zu finden und uns selber die Umstände zu erleichtern oder zu verbessern, sondern da müssen wir Acht haben, was ist Gottes Führung. Ja, das Land war für den Israeliten der Ort der Segnung. Und außerhalb dieses Landes gab es da im Prinzip keine Segnung, es sei denn, Gott hat ausnahmsweise jemanden dort weggeführt. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist ganz interessant. Wir handeln manchmal anders. Ja, und dann muss man vielleicht auch Gott auch uns sagen, was in Jakobus 4 steht. Das ist nämlich der Gegenteil, Gegensatz davon. Ja? Das lesen wir vielleicht auch mal, Jakobus 4 am Anfang. So geht es manchmal auch manchen Christen, die ein Stück eigenwillig sind, die ihre eigenen Lüste suchen statt den Herrn. Da heißt es dann, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Heftig, ne? Das wird aber Christen gesagt. Ja, wohlgemerkt, Jakobus 4. Ja, also man kann anders handeln. Man kann so handeln, dass man seine Lust an seinem Eigenwillen hat, an seiner Selbstverwirklichung, an seinen eigenen Wünschen. Und dann fragt man sich, ja, was bringt es mir? Wie fühle ich mich dabei? Komme ich dabei groß raus? Ja, und dann erlebt man allerlei Enttäuschungen, von denen Jakobus 4 da am Anfang spricht. Ja, dann kann man beten und es gibt einfach keine Erhörung. Ja. Und dann sagt Gott, ja, es kommt, weil du in deinen eigenen Lüsten bittest und nicht nach dem Willen Gottes. Und so ist es hier in Psalm 37, da heißt es, habe deine Lust am Herrn. Das heißt, ich liebe den Herrn Jesus, ich weiß, dass er es gut macht mit mir und was der Herr Jesus für mich will, das will ich gerne annehmen und das will ich auch. Also so würde ich das mal übersetzen. Habe deine Lust am Herrn heißt, ich freue mich an dem Herrn. Er ist das Wichtigste für mich. Er ist meine Liebe und was er mir sendet, das ist gut. Und wisst ihr, wir werden nie erleben, dass der Herr uns das gibt, was unser Herz begehrt, wenn wir nicht vorher unser Herz in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gebracht haben. Ja? Das ist das, was man manchmal sagt, Herr, ich habe doch so gebetet, warum hast du es nicht erhört? Ja, weil dein Herz nicht bei dem Herrn war, sondern bei dir selber, unter Umständen. Ja? Das heißt, das Geheimnis ist, wenn wirklich der Herr Jesus mein Ziel ist und mein Ein und Alles, dann bin ich in einem Zustand, dann bete ich tatsächlich das, was Gott auch will. Und dann kriege ich auch Erhörungen, gar keine Frage. Ja? Gott schenkt Gebetserhörungen, aber er schenkt sie manchmal dem nicht, der eben eigenwillig betet und sich um sich selber dreht, sondern in dem Moment, wo wir uns wirklich um den Herrn Jesus drehen und an ihm ausrichten, dann erleben wir, dass unser Herz das begehrt, was der Herr begehrt. Und dann fließt es plötzlich, dann kommen auch Gebetserhörungen und dann kommt der Segen des Herrn auch auf unserem Weg. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja. Wir sind immer wieder in der Gefahr, in unserem Leben uns selber zu helfen. Und zu sagen, ah, ich habe gebetet, aber das funktioniert nicht, Gott greift nicht ein, also muss ich eingreifen. Ja. Und dann wundern wir uns, wenn das manchmal schief geht und wir Enttäuschung erleben. Ja, wir müssen lernen, dem Herrn unseren Weg zu befehlen. Und das ist eigentlich genau dasselbe wie im vorherigen Vers. Wenn wir wirklich sagen, Herr, jeder Weg ist mir recht, den du willst, dann sind wir in einer wunderbaren Stellung. Aber ganz oft ist es so, dass wir sagen, Herr, dein Wille geschehe, aber das bloß nicht. Ja? Herr, dein Wille geschehe, du weißt ganz genau, was hier passieren muss. Und das geht nicht. Ja? Auf dem Weg werden wir diese wunderbaren Gebetserhörungen, diese Führung Gottes nicht so erleben, wie wir es uns wünschen, sondern zuallererst mal müssen wir aus einer Herzenshaltung der Ergebenheit kommen. Und die wiederum kann nur kommen aus dem Vertrauen, mein Herr, mein himmlischer Vater, weiß es doch besser als ich oder weißt du es besser als Gott? Er weiß doch besser, was für mich richtig ist. Wenn er mir den Weg festlegt, dann kann das nur ein herrlicher Weg sein. Wobei das absolut nicht bedeutet, dass der Weg nicht durch Leiden und Schwierigkeiten, durch Enttäuschungen und Probleme führt. Das ist damit eingeschlossen. Aber trotzdem, der Weg, den der Herr uns führt, der ist der allerbeste. Ich denke, das ist auch wichtig. Gut, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich persönlich denke zum Beispiel auch, dass es ganz klar ist, Gott hat einen Ehepartner für uns. Nicht 15 verschiedene, die wir selber auswählen, sondern einen, sage ich jetzt mal so. Und wenn ich dann wirklich in dem Herrn ruhe, anstatt alle möglichen Bemühungen zu veranstalten, um selber irgendwo zu meinem Ziel zu kommen, dann wird der Herr, so es sein Wille ist, uns auch auf eine wunderbare Weise führen, dass wir zum Beispiel den richtigen Ehepartner bekommen. Wo man auch noch nach 20, 30 Jahren den Weg gemeinsam gehen kann. Ja? Und wenn man sich da zum Beispiel selber einen sucht nach seinem eigenen Willen, dann kann es zum Beispiel sein, Und es passiert ja immer wieder, dass man vielleicht nach ein paar Jahren den Ruf in die Mission hat, aber der Ehepartner hat ihn nicht und will nicht. Und dann kann man seinen Ruf in die Mission kassieren, einstecken und mal schön zu Hause bleiben. Weil das geht nämlich nur, wenn beide eines Sinnes sind. Ja? Genauso denke ich, Gott hat eine Führung in Bezug auf unseren Beruf und auch in Bezug auf die Gemeinde, wo unser Platz ist. Ja, wir können nicht einfach nur sagen, ja, ich suche mir die Gemeinde raus, wo ich den größten Spaß dran habe oder wo ich mich am besten entfalten kann, wo meine Begabungen und Talente auch entsprechend gewürdigt werden oder irgendwelche solche Gedanken. Sondern wir müssten eigentlich, denke ich, sagen, Herr, du hast einen Wohnort, einen Arbeitsplatz und eine Gemeinde für mich. Ja? Und ich würde zum Beispiel auch sagen, im Zweifelsfall ist die Gemeinde wichtiger als der Arbeitsplatz oder der Wohnort. Ja? Gibt es auch Leute, die sagen, ja gut, es gibt bei mir keine Gemeinde, ich muss in eine, was weiß ich, ganz falsche gehen, wo mein Glaubensleben geschädigt wird. Und dann würde ich sagen, prüf doch mal, ob du nicht umziehen sollst. Ja? Damit du in eine Gemeinde gehen kannst, die wirklich gottesfürchtig und gesund ist. Also das sind so Dinge, wenn wir wirklich dem Herrn unseren Weg befehlen, dann schließt es alles ein. Beruf, Ehepartner, Gemeinde, den Dienst, den wir tun dürfen. Und wenn wir uns da dem Herrn anvertrauen, dann wird er es gut hinausführen. Dann wird der Segen Gottes dabei sein. Dann werden auch Dinge, da müssen wir nicht mit dem Brecheisen uns Türen öffnen und dagegen treten und irgendwie versuchen, sondern dann öffnen sie sich von selber. Ja? Und wenn du gerade versuchst, ein Brecheisen anzuwenden, dann frag dich mal, vielleicht ist das gar nicht die Tür, die Gott dir geben will. Weil die Türen Gottes, die öffnen sich. Ja? Zur rechten Zeit, auf die rechte Weise. Er wird es vollbringen, nicht ich werde es vollbringen. Vers 7, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt es manchmal ganz schön schwer, still zu halten. Ja, also da ist der Mensch mit seinen Gedanken, mit seinen Sorgen, mit seinem, ich muss doch was tun, ganz schnell dabei. Ja, wirklich die Dinge dem Herrn abzugeben und zu sagen, so Herr, und jetzt will ich einfach vertrauen, dass du einen Weg zeigst und eine Lösung schenkst. Also für mich ist es schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das ist eine Kunst, da dürfen wir den Herrn auch drum bitten, die einfach auch wieder aus dem großen Vertrauen auf die Größe Gottes kommt. Ja? In dem Moment, wo ich selber unruhig bin und mein Ding in die eigene Hand nehmen will, da habe ich eigentlich kein so richtiges Vertrauen in die Güte oder in die Größe Gottes. Entweder sage ich, ja, ich muss es selber machen, weil Gott will vielleicht was Schlechtes für mich. Oder ich sage, ich muss es selber machen, weil Gott hat vielleicht nicht die Macht, mich vor was Schlimmem zu bewahren oder mich aus der Situation rauszuführen. Beides ist, wenn wir mal genau nachdenken, beschämend, oder? Das sollten wir von Gott nicht meinen. Die Bibel zeigt es uns anders. Und wenn wir mit Gott wirklich im Glauben gehen, dann werden wir auch erfahren, Gott macht es wunderbar. Er ist allmächtig und souverän und gütig. Und er führt uns auf eine Weise, das könnten wir gar nicht. Das ist uns unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, und wenn wir dann auch noch weitergehen, gehen wir vielleicht noch mal ein paar Verse weiter in Psalm 37 ab Vers 23. Da geht es wieder um die Wegführung. Vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Ja. Also das ist für uns auch eine Ermutigung, dass wir nicht forsch voranpreschen, unsere eigenen Wege gehen und unsere Schritte selber lenken, sondern dass wir behutsam gehen, dass wir immer wieder um die Führung Gottes bitten und wir dürfen dann auch bitten, Herr, bestätige das, wenn es dein Wille ist. Ja? Bestätige das, indem du Türen öffnest, indem du auch vielleicht Menschen schickst, die mir auch Ermutigendes dazu sagen, die mir da weiterhelfen, dass ich erkenne, das ist dein Weg, dann werden die Schritte auch bestätigt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Es ist auch ganz wichtig, dass wir auch richtig umgehen mit Versagen. Manche Menschen sind ein bisschen perfektionistisch und selbstgerecht veranlagt. Die sagen, ich kann es mir nicht verzeihen, dass ich versagt habe. Das ist Stolz. Ja? Du bist von Natur aus in göttlichen Dingen ein Versager. Ja, weil das Fleisch nämlich das, was Gott will, sowieso nicht zustande bringt. Ja? Das heißt, wenn wir nicht versagen, dann ist es Gnade Gottes, dann können wir Gott dafür die Ehre geben. Wenn wir aber versagen, dann ist es eine tödliche Falle, wenn wir darüber erzürnen, wenn wir sagen, ich kann mir das selber nicht verzeihen, dann müssen wir sagen, da stimmt was nicht. Ja? Der Herr Jesus vergibt es dir und du willst es dir selber nicht vergeben? Wie kommt es? Ja, eigentlich hätte ich doch gut dastehen müssen. Was denken jetzt die anderen über mich, wenn ich versagt habe? Ja? Oh, und dann kommt ganz viel Ichhaftigkeit und Selbstgerechtigkeit und Menschliches zum Vorschein. Und deswegen lässt es Gott auch zu, dass wir ab und zu straucheln, ihr Lieben. Daran können wir nämlich was ganz Kostbares lernen, was wir gar nicht lernen, wenn wir wie auf Wolken in der Nachfolge des Herrn voranschreiten. Ja? Auch dem Straucheln liegen wertvolle Lektionen, aber wir müssen wissen, wie wir richtig damit umgehen. Es gibt Leute, die dann aus lauter Trotz und Verzagtheit liegen bleiben und sich noch tiefer in den Schlamm wühlen. Und das ist nicht richtig. Das ist falsch. Ja? Sondern wenn wir hingefallen sind, wir haben ja auch dieses schöne Wort in dem Psalm, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Oder steht es in den Sprüchen? Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Aber es steht im Wort Gottes. Ja? Also, das heißt, wenn wir auch fallen, dann wissen wir um die Gnade und das Erbarmen unseres Herrn und dann stehen wir wieder auf und wir wissen, denn der Herr stützt meine Hand. Der Teufel sagt, was, du bist gefallen, jetzt hat dich Gott fallen gelassen und jetzt tritt er dich noch tiefer in den Schlamm. Und das ist der Teufel, das ist nicht unser Gott. Sondern wenn wir fallen, dann ist Gott barmherzig und will, dass wir Buße tun, dass wir uns auch überlegen, woher kommt der Fall. Das ist schon eine ganz produktive Sache. Nicht, dass wir krankhaft in unserem Inneren rumwühlen und uns selber anklagen oder analysieren. Darum geht es gar nicht. Aber manchmal hat ein Fall ganz bestimmte Ursachen. Ja? Und dann muss ich diese Ursachen bekennen und vor Gott richten und in den Tod geben. Zum Beispiel Ehrgeiz, Stolz, solche Dinge. Ja? Und dann hat der Fall sogar noch im Endeffekt uns eine Lektion gelehrt, die uns weiterhilft. Und das ist eigentlich Gottes Absicht damit. Vers 25, ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen, das heißt seine Nachkommen, um Brot betteln. Er ist allezeit barmherzig und leid gern und sein Same wird zum Segen. Ist auch etwas Gewaltiges, ja, dass wir wissen dürfen, der Herr schenkt Segen denen, die auf ihn vertrauen. Und der Segen geht auch weiter auf die nächste Generation. Das heißt nicht, dass automatisch alle Nachkommen eines Gerechten auch wirklich gesegnet sind und den Weg gut gehen. Bei David war das auch so, dass manche traurig gescheitert sind und sich gegen Gott entschieden haben. Aber letztlich liegt ein Segen darauf und jeder, der auch ein Kind gläubiger Eltern ist, sollte eigentlich dem Herrn unendlich dankbar sein für das Vorrecht. Es ist erstaunlich, wie viele Kinder christlicher Eltern das nicht sind. Ich darf das mal so sagen, weil ich selber aus der Welt komme und keine christlichen Eltern hatte, nie hatte. Und ich mich sehr gefreut hätte in mancher Hinsicht, wenn ich es gehabt hätte. Und den Segen vielleicht etwas mehr ermessen kann als manche, die mehr unzufrieden sind und mehr das Einschränkende sehen und was nicht alles. Aber es liegt ein Segen auf den Familien der Gerechten. Und möge der Herr schenken, dass wir diesen Segen wirklich auch erkennen und weitergeben und das auch wirklich dankbar annehmen. Vers 28, denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt. Ist es nicht wunderbar, dass wir wissen dürfen, der Herr verlässt seine Getreuen, die an ihm hängen, die Frommen nicht. Er wird sie durchbringen und sie werden ewiglich bewahrt. Das ist eigentlich das, was auch im Neuen Testament eben uns deutlich ist, dass wir in Christus eine ewige Erlösung und Errettung haben, dass wir gewiss sein dürfen, der Herr bringt unser Leben zum Ziel. Das kann niemals sein, dass wir deswegen leichtfertig sind und mit der Sünde spielen. Das wird ein wahrer Gläubiger auch nie tun. Aber wir dürfen einfach wissen, durch alle Schwierigkeiten hindurch, der Herr Jesus ist unser Fels und er bringt uns zum Ziel. Vielleicht zum Schluss noch die Verse 39 und 40. Die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn. Er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. Nun, das ist wahr für die ewige Errettung. Ganz klar, die Errettung kommt von dem Herrn Jesus, von niemand sonst. Wenn wir uns an jemand anders wenden, dann sind wir verlorene Leute. Der Herr gibt uns das ewige Heil. Aber Rettung hat in der Bibel immer noch eine andere Bedeutung. Und die spielt hier ganz sicher auch mit. Das ist die Rettung aus zeitlichen Bedrängnissen, Nöten, Krisen, Schwierigkeiten, Niederlagen. Und auch da gilt, die Rettung der Gerechten, die durch den Glauben an den Herrn Jesus gerecht sind, kommt von dem Herrn. Ja? Wir dürfen einfach dem Herrn kindlich vertrauen, dass er uns durchbringt. Er ist unsere Zuflucht zur Zeit der Bedrängnis. Ja? Und es ist wunderbar, wenn wir wirklich auch diesen Herrn kennen, der uns liebt und zu dem wir fliehen dürfen, dem wir alles sagen dürfen, dem wir alles anvertrauen dürfen, auch in der Zeit der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen, ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. Ja, das ist eine Verheißung. Und so wollen auch wir einfach gestärkt im Glauben auch durch unsere persönlichen Bedrängnisse und Schwierigkeiten gehen und dürfen dem Herrn stille halten, dürfen uns dem Herrn anbefehlen und tiefer anvertrauen und dürfen auf der anderen Seite wissen, der Herr Jesus steht uns bei und bringt uns durch. Er rettet uns, denn wir bergen uns bei ihm. Wie wunderbar ist es, dass wir diese Geborgenheit bei dem Herrn Jesus haben dürfen. Möge der Herr schenken, dass wir das gerade auch in schwierigen Zeiten ganz bewusst uns immer wieder daran erinnern, dass wir bewusst zu diesem wunderbaren Herrn fliehen, dann wird er uns durchbringen, wird uns retten, damit er verherrlicht wird, damit ihm die Ehre zuteil wird, hier schon auf der Erde und dann auch in der Herrlichkeit. Amen.
Lass uns noch das Lied 73 singen. Ach, bleib mit deiner Gnade. Ach, bleib mit deiner Gnade, bei uns, Herr Jesus Christ, dass uns im Fall nicht schade, des Bösen seines ist. Ach, bleib mit deinen Worte bei uns Erlöser wert, dass uns in diesem Morte sei Trost und Heil beschert. Ach, thank you.
Beständigkeit.